Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Nach dem Brand in Le Brisol schildern wir die Grundsatzdiskussion über die Sicherheitsvorkehrungen in Frankreich. Wir fragen, ob es möglich ist, mit sehr hohen Parkgebühren den Tourismus im Allgäu zu steuern, und schildern einige Verbote in Indien. Ab heute soll das Einweg nicht mehr produziert werden, das Einwegplastik. Aber zuerst blicken wir nach Berlin. Das Bundeskabinett hat zur Finanzierung der Klimaschutzmaßnahmen heute einen sogenannten Ergänzungshaushalt für das kommende Jahr beschlossen. Das ausführliche Klimaschutzprogramm 2030 der schwarz-roten Koalition wird heute aber noch nicht verabschiedet. Das sorgte heute Morgen für Verwirrung. Und meine Kollegin im Hauptstadtstudio, Katharina Hamberger, weiß, warum die Langfassung eben noch nicht diskutiert wird am heutigen Tag.
Ja, heute Morgen gab es Meldungen, dass die CSU-geführten Ressorts Innen- und Verkehr, also namentlich Horst Seehofer und Andreas Scheuer, die Beratungen für dieses ausführliche Klimapaket im Kabinett gestoppt hätten, und zwar in Rücksprache mit dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder. Da stand natürlich dann schnell die Vermutung im Raum, dass die CSU das Paket blockieren will, und dann gab es große Aufregung. Es geht dabei um diese Langfassung der bereits beschlossenen Eckpunkte, also die Maßnahmen, die die Bundesregierung dann ganz konkret will, was den Klimaschutz betrifft. Allerdings, was man eben nun aus CSU-Kreisen hört und was auch so von einem Regierungssprecher wohl schon bestätigt ist, geht einfach am Ende darum, Zeit zu haben, diese Langfassung nochmal zu lesen und im Detail durchzugehen. Zum einen war es wohl tatsächlich nicht geplant, heute über die Langfassung im Kabinett zu sprechen, sondern eben nur über diesen Ergänzungshaushalt, der ja auch beschlossen worden ist. Die Langfassung hat sich auch nie auf der Tagesordnung tatsächlich gefunden. Heute Morgen wurde dann wohl aber ein Entwurf dieser Langfassung der Klimaschutzmaßnahmen verschickt, und dann scheint es wohl den Wunsch gegeben zu haben, dass man das dann auch gleich ins Kabinett einbringt, und da haben Horst Seehofer und Andreas Scheuer wohl dann ihr Veto eingelegt. Sie wollen das Ganze nochmal lesen, man will das eben im Detail nochmal machen. Und kommende Woche soll dann diese Langfassung aber ins Kabinett kommen.
Warum also diese Langfassung erst nächste Woche besprochen wird, das erklärte uns Katharina Hamberger. Seit knapp einer Woche sorgt der Brand in der Chemiefabrik Rouen für Schlagzeilen in Frankreich. In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag letzter Woche stieg dort aus den Flammen eine schwarze Rußwolke von 22 Kilometer Länge auf. Le Brisol stellt Zusatzstoffe für Öle, Kraftstoffe und Industriefarben her. Das Unternehmen gilt als sogenannte Seveso-Anlage, soll heißen, als Industriestätte mit Betriebsrisiko, in diesem Fall mit einem sehr hohen. Seit dem Brand klagen viele Anwohner über Kopfschmerzen und Übelkeit. Behörden und Regierung versuchen, den Unfall aber runterzuspielen. Doch diesmal spielt die Bevölkerung nicht mit. Susanne Krause berichtet.
Wir wollen die Wahrheit, verlangten mehrere hundert Bürger Montagabend in Rouen vor einem Gebäude, in dem der Krisenstab der Präfektur tagte. Gestern trommelten Umweltschutzvereine und Gewerkschaften zahlreiche Mitstreiter zu einem Protestmarsch. Kaum einer schenkt Edouard Philippes Worten Glauben. Der französische Premierminister versicherte Montag bei einem Überraschungsbesuch in der brandgeschädigten Fabrik Le Brisol: Um auf die berechtigte Sorge der Bevölkerung zu reagieren, gibt es nur eine Lösung: Seriosität und absolute Transparenz. An klaren Informationen zum Brand und dessen potenzielle Folgen für Umwelt und Gesundheit jedoch mangelt es weiterhin. Bekannt ist nun, dass das Dach der ausgebrannten Halle Asbest enthielt. Reste davon seien bis zu 3 Kilometer um die Fabrik herum aufgefunden worden, meldet die Umweltorganisation Romain des Bois. Weiträumig sind zudem Rußpartikel niedergegangen. Ende letzter Woche waren sämtliche 237 Schulen geschlossen zum Großputz. Am schlimmsten trifft es die Bauern. In 112 Gemeinden ist der Verkauf von Waren aus dortiger landwirtschaftlicher Produktion derzeit verboten. So muss Jean-Hugues Fleury seit Tagen die Milch seiner Kühe wegkippen, wie er im Nachrichtensender BFM TV erklärt. Mein Betrieb ist winzig, derzeit verliere ich täglich 600 Euro an Milcheinnahmen. Zudem muss ich wesentlich mehr füttern, weil meine Kühe wegen der Rußverschmutzung nicht auf die Weide können. Nichtsdestotrotz erklärt die Präfektur, laut Messungen sei die Luftqualität gut, das Trinkwasser unbelastet. Doch der Argwohn bei der Bevölkerung ist groß. Renner in den Apotheken von Rouen sind Atemschutzmasken. Die trugen auch Teilnehmerinnen der Kundgebung am Montag wie in einer TV-Reportage zu sehen war. Ich habe genug vom Gestank in der Luft, vom Kratzen im Hals, davon nicht zu wissen, was genau passiert ist. Ich will konkrete Antworten, was ich nun tun oder auch lassen soll, ob ich noch regionales Gemüse kaufen kann oder ob das eventuell belastet ist. Fragen stellen sich mittlerweile auch Anrainer anderer sogenannter Seveso-Anlagen im Land. An die 1200 solcher Chemieindustriebetriebe sind in Frankreich gemeldet. Gut jede zweite Anlage zählt zur Kategorie obere Klasse, also risikoreich. Fast ein Klacks, verglichen mit Deutschland. Die Bundesrepublik verfügt insgesamt über 3653 Seveso-Betriebe, ein knappes Drittel davon in der gehobenen Risikogruppe. In Frankreich nun nimmt seit dem Brand in der Lubrizol-Fabrik in Rouen eine Grundsatzdebatte zu Seveso-Anlagen Fahrt auf. Zum Beispiel in Grigny. Hier im Süden von Paris betreibt eine Mineralölfirma ein großes Lager, sagt Bürgermeister Philippe Rio im Fernsehen. Die Vorfälle in Rouen haben unsere Bevölkerung besorgt. Es heißt, das könnte ja auch bei uns passieren. Wir meinen, solche Unternehmen sollen so schnell wie möglich wegziehen. Mehr Kontrollen, bessere Schutzpläne verlangen die Vereine von Anrainern französischer Seveso-Anlagen. Man müsse Lehren ziehen aus dem Brand in Rouen, fordert der dortige Abgeordnete von La République En Marche, der Regierungspartei. Man müsse die Notfallpläne verbessern. In Frankreichs Nationalversammlung verlangen Parlamentarier linker Parteien bereits die Einsetzung einer Untersuchungskommission.
Heute Morgen nun hat die Präfektur die Liste der verbrannten Stoffe veröffentlicht, Susanne Krause berichtete. Nervig ist es schon, wenn man zu Fuß die vielen Höhenmeter bis auf einen Gipfel geht oder klettert und statt der majestätischen Aussicht und Ruhe ist oben nur Rummel und Hektik. Der Grund? Von der anderen Seite des Berges führt eine Seilbahn bequem bis auf den Gipfel. Dass die Erschließung der Alpen mit Seilbahn, Wegen und Klettersteigen dem Berg seinen Zauber nimmt und die Natur bedroht ist, das ist nicht neu. Morgen wollen die Gegner am Gründen im Allgäu protestieren gegen eine neue Gondelanlage, eine Walderlebnisbahn und viele andere touristische Attraktionen am Gründen, die mehr Urlauber in die Region locken sollen. Denn viele Anwohner und Naturschützer meinen, dass es ohnehin schon zu viele Urlauber gibt. Susanne Lettenbauer.
Dienstag vormittags. Stau auf der Bundesstraße B19 zwischen Kempten und Oberstdorf. Autos, LKW und Motorräder schleichen Stop and Go Richtung Berge. Am Wochenende sei es noch viel drastischer, sagt Landwirt Willi Hörmann, desillusioniert. Seine Familie betreibt seit 150 Jahren einen Bauernhof in Fischen-Langenwang, direkt an der Bundesstraße, kurz vor Oberstdorf.
Also eine Zeit lang hat sich das am Wochenende abgespielt. Und mittlerweile ist es so, dass es unter der Woche genauso ist.
Mit seinem Traktor oder anderen landwirtschaftlichen Geräten komme er oftmals nicht mehr zu seinen Wiesen und Weiden. Seine Kühe, die das touristische Bild vom Allgäu mitprägen, treibt er schon längst nicht mehr auf die Weiden jenseits der Bundesstraße. Die Gäste erwarten aber trotzdem heimische Milch und Produkte vom Allgäuer Bauernhof.
Wenn wir noch an der Erntezeit sind und wir haben ja die sämtlichen Flächen, haben wir Richtung Oberstdorf oder halt auf der B19, wo wir anfahren müssen. Die, wenn ein Traktor sehr hat, dann sehen, da geben die Gas. Also da manche Gäste, die sehen das ein, die lassen dich rein, aber manche, die geben nur Vollgas, dass ja den Schlepper vor sich vorher fahren haben.
Über 20.000 Autos seien auf der B19 an schönen Sonnentagen unterwegs, pro Tag, sagt Michael Finger vom Bund Naturschutz. Das könne so nicht weitergehen. Mit einem provokanten Vorschlag, passend zur Klimadebatte, hat Finger jetzt eine Diskussion ausgelöst. Die Parkgebühren für Tagestouristen sollten von 6 Euro auf 100 Euro pro Tag erhöht werden. Das Geld könne dann dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, der seit Jahren erfolglos von den Lokalpolitikern propagiert wird, zugutekommen.
Das ist eine Möglichkeit der Weglenkung. Mit dem Wertgewinn, den wir daraus erwirtschaften, können wir endlich den viel beredeten ÖPNV fördern und auch auf die Beine stellen. Einfach mal sagen, wo geht denn da dann wirklich eine neue Tür auf? Und das wäre der ÖPNV von München in 90 Minuten nach Oberstdorf. Na, wer will dann denn noch mit dem Auto fahren von München her?
Im Rathaus von Oberstdorf distanziert man sich von dem Vorstoß mit dem Statement, dass es sich, Zitat, bei dieser Forderung um eine Forderung des Bund Naturschutz handelt, die nicht die Meinung vom Tourismus Oberstdorf widerspiegelt. Stichwort Touristenlenkung. Warum die Tagesgäste nicht bereits vor Oberstdorf abfangen, sagt Angelika Sawyer vom Landesverband Bauernhof Landurlaub, die rund 500 Betriebe im Allgäu unter dem Label Mir Allgäuer vertritt. Nur wenige Kilometer abseits der Durchfahrtsstraßen, wie in Rettenberg am Gründen, würde man sich über mehr Touristen sehr wohl freuen, betont die Betreiberin eines Urlaubsbauernhofes. Deshalb müssten die aus den 60er Jahren stammenden Ski- und Wanderlifte am markanten Allgäuerberg Gründen modernisiert werden, was von Tages- wie Übernachtungsgästen auch erwartet werde.
Das sind 11 uralte dieselmotorenbetriebene Anlagen, die werden komplett zurückgebaut. Es ist hier eine reine Qualitätsverbesserung. Es sollen auch die Kapazität der Beförderung nicht erweitert werden, sondern nur verbessert. Die alten Anlagen werden zurückgebaut und nur 3 neue Anlagen werden gebaut, elektrifiziert.
Das 30 Millionen Euro teure Vorhaben stößt auf massive Kritik bei Umweltschützern. Wälder müssten gerodet werden, Beschneiungsanlagen wären notwendig. Aus der Diskussion um den Ausbau am nahegelegenen Riedberger Horn hätten Politiker und Tourismusmanager nichts gelernt, kritisiert der Bund Naturschutz. Fridays for Future Aktivistinnen, die ÖDP und Max Stark von der Bürgerinitiative Rettet den Gründen rufen für den morgigen Donnerstag zu einer Demonstration am Berg auf.
Am sinnvollsten in unseren Augen ist das Ganze eben abzubauen und dann komplett diesen Berggrat bezüglich Winterbetrieb auszulegen eben auf diese Alternativvarianten wie Schneeschuhgänger, Skitourengänger etc. Da ist es dann einfach so, wenn Schnee liegt, ist es machbar. Wenn kein Schnee liegt, muss man nicht künstlich Energie reinstecken.
Die grundsätzliche Frage, lieber einige wenige große Ski- und Wandergebiete oder doch eher viele kleine, um den Tagestourismus zu entzerren? Die Argumente aller Seiten liegen nach mehrfachen Treffen auf dem Tisch. Jetzt muss das Landratsamt Oberallgäu entscheiden. Dort will man sich nicht äußern, mit Verweis auf das laufende Genehmigungsverfahren. Landrat Anton Klotz, CSU, würde das Modernisierungsprojekt aber befürworten, heißt es.
Susanne Lettenbauer berichtete. Satellitenbilder zeigen deutlich, wie sich die Landschaft verändert. So ist zum Beispiel sichtbar, dass Andalusien zu einem großen Teil unter Folie liegt. Mit dem Vergleich der Bilder über eine längere Zeitachse lassen sich aber auch deutliche Veränderungen unter anderem bei der Niederschlagsverteilung beobachten. Die Ausbreitung der Wüsten etwa oder das Austrocknen der Havellandschaft. Diese Satellitendaten werden auch vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam ausgewertet. Axel Schröder berichtet.
Die Erdanziehungskraft ist unterschiedlich groß, je nachdem, wie viel Masse die einzelnen Weltregionen haben, wie feucht oder wie trocken sie sind. Und besonders gut lassen sich diese Unterschiede aus dem Weltall messen. Von 2002 bis 2017 flogen deshalb in einer ersten Mission 2 Satelliten des GRACE-Programms mit einem Abstand von 220 Kilometern ihre Runden um die Erde. GRACE steht für Gravity Recovery and Climate Experiment.
Die GRACE-Mission liefert in erster Linie Daten über Massenvariationen auf der Erde. Das heißt vor allem Wassermassenvariationen. Man kann damit messen, wie viel Eis in Grönland abschmilzt und in der Antarktis. Man kann messen, wie zum Beispiel im Amazonas in den Jahreszeiten Regen fällt oder es wieder trockener wird. Und das kann diese Satellitenmission eben global tun. Und das ist ein großer Vorteil davon.
Laura Jensen ist Studentin an der Hamburger Hafen-City-Universität und nutzt die Daten der ersten GRACE-Mission für ihre Doktorarbeit am Fachbereich Geodäsie und Geoinformatik. Immer dann, wenn einer der beiden künstlichen Erdtrabanten durch eine minimale Veränderung der Anziehungskraft leicht ausgebremst oder beschleunigt wird, registrieren das die Sensoren der Hightech-Apparate, erklärt die Doktorandin.
Wenn man das mit anderen Satellitendaten kombiniert, kann man auch Meeresspiegelanstieg, und zwar regional unterschiedlichen Meeresspiegelanstieg, damit quantifizieren. Also wir können ein globales Muster plotten sozusagen, wo steigt der Meeresspiegel besonders stark und wo ist er nicht so stark ansteigend.
In ihrer Doktorarbeit vergleicht Laura Jensen die Satellitendaten mit den existierenden Klimamodellen. 21 dieser Klimamodelle gibt es. Und auch wenn sie im Kern dem Anstieg der Temperatur auf der Erde übereinstimmen, gibt es trotzdem auch Unterschiede zwischen den Modellen. Mit den GRACE-Daten ist es nun möglich, Übereinstimmungen von Klimamodellen und den aus dem All beobachteten Begebenheiten zu finden.
Vor allem zum Beispiel im Mittelmeerraum Da ist sich die überwiegende Anzahl der Modelle einig und auch unsere GRACE-Beobachtungen sehen da eine zunehmende Trockenheit.
Auch die in den Klimamodellen schon vor Jahren prognostizierte Trockenheit im südlichen Afrika, in Zentralasien oder im Südwesten der USA kann durch die GRACE-Mission bestätigt werden. Allerdings gibt es auch Gebiete in Kanada und Nordeuropa, in denen die Satellitendaten nicht mit den Angaben aus den Klimamodellen zusammenpassen.
Und es kann zum Beispiel sein, dass in Klimamodellen noch nicht alle Effekte enthalten sind, die wir mit den Beobachtungen messen können. Zum Beispiel, der Mensch greift ja auch in den Wasserhaushalt ein durch Grundwasserentnahmen und Aufstauung von Flüssen. Und das kann man eben in solchen gekoppelten Klimamodellen bislang noch nicht abbilden. Und das könnte dann auch ein Grund für einen Widerspruch sein.
Dazu komme, so Laura Jensen, dass die Klimamodelle einen Zeitraum von rund 200 Jahren abbilden und sich auf jahrzehntelange Wetteraufzeichnungen beziehen. Die GRACE-Mission bildet hingegen nur einen kleinen Ausschnitt von 15 Jahren, also eher eine Momentaufnahme ab. Vorhersagen darüber, an welchen Küsten oder Flüssen die Deiche erhöht werden sollten, können mit den GRACE-Daten nicht getroffen werden.
Dadurch, dass die Satelliten eben in 400 Kilometer Höhe über die Erde fliegen, können die nicht so lokal auflösen, sondern nur auf 200 bis 300 Kilometern können sie diese Massenveränderungen messen. Und deshalb kann man jetzt nicht daraus schließen, zum Beispiel, dass in Hamburg die Deiche erhöht werden müssten oder sowas.
Axel Schröder berichtete aus der Hansestadt. Zum 150. Geburtstag von Mahatma Gandhi wird die indische Regierung heute auch weitere Maßnahmen gegen die Umweltverschmutzung durchsetzen. So sind ab jetzt zahlreiche Einwegprodukte wie Plastiktüten verboten. Doch das ist für den Regierungschef Narendra Modi erst der Anfang.
Renewable Energy mein.
Es werde nicht genug getan bislang, sagte Modi. Nun werde Indien die Kapazität erneuerbarer Energien bis zum Jahr 2022 auf 175 Gigawatt erhöhen und später sogar auf 450 Gigawatt. 150 Millionen indische Familien seien mit Gas versorgt worden, um umweltfreundlicher kochen zu können, und es gäbe viele Projekte zur nachhaltigen Nutzung der Wasserressourcen. 50 Milliarden US-Dollar würden dafür ausgegeben, sagte Modi. Ebenfalls im Namen Gandhis sind seit heute Plastiktüten, kleine Plastikflaschen, Strohhalme und andere Single-Use-Plastikartikel verboten. Die Jugend Indiens hat Modi damit auf seiner Seite. Vor wenigen Wochen demonstrierten Schulklassen für eine umweltfreundlichere Politik. Sunita Gupta, eine Lehrerin, die sich an der Demo im Namen Gandhis beteiligte. Wenn Kinder so eine Botschaft verbreiten, sich gegen Plastik aussprechen, dann muss das doch einen Effekt haben. Es geht schließlich um ihre Zukunft. Deshalb müssen die Erwachsenen darauf hören, was diese Kinder zu sagen haben. Auf Mahatma Gandhi haben damals auch nicht alle gehört. Mit gewaltfreiem Widerstand führte er die britische Kolonie in die Unabhängigkeit. Doch die Teilung in zwei Staaten, Indien und Pakistan, konnte er nicht verhindern. Viele radikale Hindus machen Gandhi und sein Prinzip der Gewaltfreiheit heute dafür verantwortlich, dass es damals überhaupt zur Spaltung gekommen ist. Für die Durchsetzung des Plastikverbots wird die indische Regierung schon ein wenig Druck ausüben müssen. Ganz gewaltfrei wird es nicht gehen. Plastiktüten und Verpackungen sind weit verbreitet. Gerade die kleinen Straßenhändler in Delhi und anderen Städten können sich gar nicht vorstellen, wie es ohne gehen soll. Die sollten zuerst mal Druck auf die Hersteller ausüben. Solange die Polyethylentüten produziert werden, landen sie auch hier auf dem Markt. Plastiktüten sind einfach billiger als andere Taschen. Die werden wohl erst verschwinden, wenn sie nicht mehr hergestellt werden. Unsicherheit macht sich breit in den indischen Haushalten. Wie geht es weiter ohne Plastiktüten? Gilt die Regelung auch für Mülltüten? Und wenn ja, wie soll der künftig entsorgt werden? Bis diese Fragen geklärt sind, werden viele Inder wohl zivilen Ungehorsam leisten gegen das Plastikverbot, ganz im Geiste von Mahatma Gandhi. Bernd Muschborowska, Delhi. Bernd Muschborowska, ARD-Studio Südasien.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Das Internet steckt voller Gefahren. Im vergangenen Jahr gab es knapp 140 Millionen neue Malware-Programme. Um die abzuwehren, bedarf es, könnte man meinen, eines kostspieligen Virenschutzes. Doch dem ist nicht so, wie Tobias Volke im heutigen Verbrauchertipp berichtet.
In E-Mail-Anhängen, Programm-Downloads oder angeblichen Flash-Player-Updates, überall im Internet lauert sie. Die abstrakte Gefahr durch Schadsoftware, die im schlimmsten Fall das Betriebssystem unbenutzbar macht, Bankdaten stiehlt oder wichtige Dateien löscht. Dabei sind hauptsächlich Windows-PCs betroffen. Nutzer anderer Plattformen stehen nicht im Fokus von Cyberkriminellen, erklärt Ronald Eikenberg, Redakteur und Online-Sicherheitsexperte beim Computermagazin CT.
Die Cyberkriminellen suchen sich natürlich immer die größten Nutzergruppen aus, also die Plattformen, wo sie potenziell die meisten Opfer finden. Und das ist nach wie vor mit großem Abstand nun mal Windows.
Solange man sein System über die eingebauten Update-Mechanismen auf dem neuesten Stand hält, sind Mac- und Linux-Nutzer in der Regel auf der sicheren Seite. Auch für Windows sind regelmäßige Updates unerlässlich. Zusätzlich bedarf es hier jedoch eines extra Antivirenprogramms. Ob man dabei Geld für eine Vollversion investiert oder sich auf ein kostenloses Programm verlässt, macht laut Markus Pritsch von der Stiftung Warentest hinsichtlich der PC-Sicherheit keinen Unterschied.
Genau, der Unterschied ist, wenn ich Geld bezahle, habe ich mehr Funktionen. Das heißt, ich habe vielleicht eine Backup-Funktion, ich habe ein Virtual Private Network oder sonst irgendwelche Funktionen. Von der reinen Schutzfunktion vor Schadsoftware bin ich gleich geschützt, sowohl ob ich eine freie Software oder eine bezahlte Software habe.
Neuerdings besteht jedoch gar nicht mehr unbedingt die Notwendigkeit, sich ein extra Virenschutzprogramm zu installieren, erklärt Ronald Eikenberg.
Der unter Windows vorinstallierte Defender, der war am Anfang mehr so eine Art Basisschutz, der ein bisschen was weggefangen hat, aber keinen vollständigen Virenscanner ersetzen konnte. Das hat sich im Laufe der letzten Monate erheblich geändert. Man sieht an den Testergebnissen der unabhängigen Prüfinstitute, dass der richtig weit vorne mit dabei ist, also dass der sehr, sehr gut abschneidet und man sich im Prinzip auch alleine auf diesen Windows Defender inzwischen verlassen kann.
Der Vorteil beim Windows Defender ist, dass er gut ins System integriert ist, wenig Ressourcen verbraucht und sich bei seiner Arbeit einigermaßen im Hintergrund hält. Antivirenprogramme anderer Anbieter sind zuweilen werbefinanziert und stören mit Pop-ups, sammeln teilweise Nutzerdaten oder können sich negativ auf die Leistung des Computers auswirken. Möchte man aber doch lieber ein anderes Antivirenprogramm nutzen, so erkennt der Windows Defender dies automatisch und schaltet seine entsprechenden Funktionen ab. Hier bedarf es also keiner weiteren händischen Konfiguration. Allerdings ist ein Virenschutzprogramm nur eine Komponente. Eine weitere, extrem wichtige, ist der Mensch. Man sollte bei allen Handlungen im Internet ein gesundes Misstrauen walten lassen.
Wenn man zum Beispiel ohne groß nachzudenken, auf alles Mögliche klickt, was so an E-Mails reinkommt, und das sind dann unter Umständen auch sehr frische Schädlinge, dann zum Beispiel hilft ein Virenscanner nicht, weil die dann einfach so neu sind, dass die meisten Scanner diesen Schädling noch nicht kennen.
Und da bei der Angst vor Viren speziell auch immer die Sorge vor Datenverlust mitspielt, empfiehlt es sich, persönliche Daten, die einem lieb und teuer sind, am besten regelmäßig auf einer externen Festplatte zu sichern.
Der Verbrauchertipp von Tobias Volke war das. Und hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich nach den Nachrichten mein Kollege Martin Zagatta mit den Informationen am Mittag. Dort geht es auch um Nordkorea. Das Land provoziert mal wieder mit neuen Raketentests. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.